Was ist eigentlich das Besondere am Coaching von Führungskräften? Und im Gespräch kommen wir auch noch auf ein paar Techniken der Kommunikation, der Selbsterkenntnis, die man als Coach bei Führungskräften, aber auch bei anderen Klienten gut einsetzen kann. Und auf einen kleinen Exkurs in die eine oder andere Branche dürft ihr euch auch freuen.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Wir begrüßen euch herzlich zu Aktiv zugehört und haben heute das Thema Coaching für Führungskräfte. Und Timo, du warst selber Führungskraft, du weißt es also auch ganz viel schon aus der Praxis raus. Was ist für dich das Wichtigste beim Thema Coaching für Führungskräfte? Was ist daran so besonders? Wie unterscheidet sich das von anderen Coachings?
Es ist ein anderes Selbstverständnis der Person und eine Person, also als Führungskraft hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas geändert, aber zu meiner Zeit war es eben wirklich noch so, Mitarbeiter kommt mit einer Frage oder einem Problem und gibt eine Lösung wieder raus. Und dann hat man auch ganz oft den Anspruch an einen Coach, so, ich habe jetzt hier ein Problem, mach mal die Lösung. Aber erstmal zu verstehen, dass ja der Coach nicht die Lösung macht, sondern ja nur durch Fragen den Klienten selber zur Lösung bringt, das ist für viele schon mal sehr ungewöhnlich. Und zum Zweiten, wir haben auch eine eigene Folge zum Thema Auftragsklärung, ist das ja auch die große Frage, will der überhaupt gecoacht werden? Wenn der sagt, ich habe doch sowieso schon seit 30 Jahren und hier erfolgreich und alles wunderbar, was will denn der Jungspund mir jetzt erzählen, wie ich jetzt meinen Job besser machen kann? Also da geht es wirklich erstmal darum, den Auftrag zu akquirieren, im Sinne von, dass die Führungskraft sagt, boah, liebe Frauke, und jetzt öffne ich mich und jetzt sehe ich das als Chance. Und nicht, weil wieder irgend so eine Personaltante gesagt hat, Coaching ist Hype und jetzt muss jeder mal gecoacht werden. Sogar ich, der es gar nicht nötig hat. Also das ist für mich die große Herausforderung, erstmal ins Gespräch zu kommen, erstmal ein Rollenverständnis zu haben. Weil es gibt ja auch wirklich Führungskräfte auf Vorstandsniveau, die so viel Mitarbeiter haben. Und dann kommt einer, der vielleicht Freiberufler ist, vielleicht nur eine Mitarbeiterin hat, die jetzt irgendwie die Rechnungen schreibt und dann auf Augenhöhe mit der Person zu sprechen, ist ja auch schon mal eine Sache, wo der Coach an sich arbeiten sollte, dass eben da jetzt keinen Puls wie Kolibri hat, wenn er dann zu der Führungskraft auf dem Level geht und gleichzeitig aber durch Kompetenz, durch Klarheit, durch einen guten eigenen Zustand den Kontakt eben auch herstellen kann.
Das ist total spannend, was du sagst, weil ich erlebe das ganz anders, wie Führungskräfte zu mir kommen und ich vermute, dass die uns auf ganz anderen Wegen finden oder zu uns kommen. Und bei mir ist es ja so, ich stehe ja eigentlich oder bin bekannt für was anderes, so als Psychotherapeutin und so weiter. Und wenn dann jemand zu mir kommt, dann hat er mich häufig ganz gezielt ausgesucht. Und ich habe ganz, ganz selten, dass Führungskräfte kommen, wo ich das Gefühl habe, oh, hier müssen wir erstmal klären, wollen die überhaupt, die wollten eigentlich gar nicht kommen oder sowas. Und da merke ich auch immer, wie wichtig das ist, wie man sich darstellt oder wie die Wege sind, wie die Leute zu einem kommen. Was ich häufig als besonders erlebe im Führungskräfte-Coaching ist, dass permanenten Effektivitätsgedanke und Kriterium eine Rolle spielt und es auch immer wieder danach beurteilt wird. Und dass ich es häufig als sehr hilfreich empfinde, mit den Führungskräften zunächst auch zu klären, wann ist das Coaching für sie effektiv und auch genau zu schauen. Für viele ist es nur effektiv, wenn man sozusagen Haken unter eine Sache machen kann oder wenn sie wirklich eine Entscheidung treffen in dem Moment. Und da, wo ich herkomme, geht es ja häufig auch um Prozesse, um Strukturen und sich da zu einigen, was erleben Sie als effektiv? Soll es ein ganz klares Ergebnis geben? Kann es auch sein, dass wir hier was anfangen, was eine Weile braucht, bis es arbeitet, wo man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wo es rauskommt, wo es hingeht? Und das ist bei mir häufig auch wichtig und eine Besonderheit bei Führungskräften.
Definitiv. Und die meisten, also wir und unsere Hörer wissen, dass nicht alle Menschen gleich sind und alle Führungskräfte, aber viele haben halt eben genau diese Zielorientierung. Die wissen, Zeit ist ein knappes Gut. Jetzt habe ich mir jetzt eine Stunde für den Coach da jetzt eingeräumt. Da geht es ja gar nicht mal darum, dass der auch Geld kostet, wenn man ein gewisses Budget verantwortet. Sondern es ist ja meine Arbeitszeit, in der könnte ich jetzt ein Mitarbeitergespräch führen, meinen wichtigsten Kunden sprechen, ich könnte meine E-Mails abarbeiten, ich könnte das und das machen. Und jetzt nehme ich mir eine Stunde. Was bringt die Stunde denn?
Genau.
Und wenn man dann eben auch einen guten Kontakt hat, merkt man auch die Ungeduld. Also wenn jetzt jemand dann sagt, oh, schreiben Sie es nochmal auf und malen noch ein Bildchen dazu, was im Coaching oder in der Therapie super ist, weil die halt diesen Prozess auch genießen. Ja, komm, zack, und jetzt, was kommt denn raus? Also die Effizienz ist auch wichtig und eben klar ein Ergebnis, was dabei rauskommt. Natürlich, wenn man jetzt einen längeren Prozess hat, also ich sitze zum Beispiel nie im Büro der Führungskraft, die Führungskraft coachen. Also ich liebe es, wenn jetzt nicht irgendwie 20 Grad minus und Eisregen ist, gehe ich mit denen spazieren. Am liebsten irgendwo im Grünen und man hat eben Handy aus und ist wirklich in diesem Kontakt. Und natürlich merkt man dann aus dem Flow heraus, wie der auch runterkommt und dann eben auch noch weitere Themen sich öffnen. Also ich glaube, am Anfang ist es dieses Pacing, Check, auch Führungskraft. Ja, ich weiß, effiziente Geschwindigkeit, das ist das Ziel, los geht's. Und dann darf man sich im Laufe dessen auch ein bisschen aufeinander zubewegen. Und das andere, was du gesagt hast, ist eben, natürlich ist es in der Therapie anders, weil in der Therapie ist halt eben, glaube ich, bei vielen so ist wie bei einem Arzt. Ich habe einen Schmerz und gehe dahin. Und bei dem Zahnschmerz gehe ich zum Zahnarzt und bei irgendeinem psychischen gehe ich eben zum Psychotherapeuten. Es wäre übergriffig, wenn dann die Personalabteilung oder der Vorgesetzte des Mitarbeiters einen dann nicht zum Coaching, sondern zur Psychotherapie schicken würde.
Absolut.
Das gäbe ja auf jeden Fall ordentlich Diskussionen. Deswegen ist es vollkommen klar, dass die Menschen, die zu dir in Therapie kommen, ähnlich wie Menschen, die aus einer privaten Motivation heraus zum Coaching gehen, ein Anliegen haben. Ich spreche von denen, wo es heißt so, wir machen jetzt ein komplettes Coaching für alle Führungskräfte oder für alle jungen Führungskräfte, die neu in der Rolle sind oder, die es einfach verschrieben bekommen, gut gemeint, aber erstmal überzeugt werden müssen, dass es ihnen wirklich was bringt.
Absolut. Und hier merken wir ja auch nochmal, oder ich merke ganz häufig, was Rahmenbedingungen dann auch ausmachen. Wir haben in der Therapie oft bis zu 80 Stunden, in der Verhaltenstherapie, in der Psychoanalyse sogar bis zu 300. Und allein dieses Wissen verleitet zu einem anderen Arbeiten, fördert ganz andere Erwartungen. Wenn wir im Coaching sind, ist der Zeitrahmen viel, viel begrenzter. Es ist viel punktueller angelegt und das führt zu anderen Erwartungen. Es führt manchmal zu anderen Techniken. Es gibt andere Ziele und dem muss natürlich auch gezollt werden. Und diese Ziele ergeben sich ja aus dem Kontext und aus den Zielen der Firma, des Unternehmens, der Organisation, was sozusagen dann, wo das Coaching dem auch untergeordnet ist. Was du auch gesagt hast, wo ich auch, was ich nochmal bestätigen möchte, ist, dass ich auch beim Führungskräftecoaching häufig erlebe, dass die Leute aus einer totalen Stresssituation dann eine Stunde Zeit haben und dass es ganz wichtig ist, dann Techniken zur Hand zu haben, die helfen, dass man schnell umschalten kann, dass man möglichst schnell in die Ruhe kommt, schnell in sich spüren kommt. Das ist das Gegenteil von Stress, wo ich auf Aktivität machen ausgerichtet bin, auch physiologisch ausgerichtet bin. Und wie kriegen wir das hin, dass wir in der kurzen Zeit, die Person muss ganz schnell umschalten können zu uns und danach auch ganz schnell wieder in den anderen Modus umschalten können. Wie schaffen wir das da, diesen besonderen Raum zu schaffen, in dem ein sich selbst spüren, eine Ruhe, eine Sicherheit, Stress ist ja auch nicht Sicherheit. Wie kriegen wir das ganz schnell vermittelt, damit das Arbeiten gut funktionieren kann?
Also ich glaube, schwierig wird es, wenn du halt dir so einen Outlook-Tageskalender von 10, 12 Stunden vorstellst und hast dann nach dem vierten Termin kommt eben der fünfte, ist eben eine Stunde Coaching und dann geht es direkt weiter mit der Online-Konferenz mit Japan. Das will ich nicht sagen unmöglich, weil Führungskräfte gewohnt sind, schnell umzuschalten, verschiedene Themen. Also wenn ich es mir aussuchen kann oder wenn die Führungskräfte mit mir nicht arbeiten, sie aussuchen können, dann machen sie es meistens nicht zu Beginn, sondern eher am Ende des Arbeitstages. Mhm. Dass man dann sagt, okay, ich habe einen Termin in der Region, ich komme jetzt nochmal nach Köln oder eben mit online ist es ja egal. Aber dass man dann quasi schon runterfahren kann und den Arbeitsteil des Tages abschließen kann, um dann die Dinge zu öffnen. Oder wenn man jetzt ein Führungskräfteseminar hat, am Vorabend die Anreise, dass man es eben noch kombinieren kann. Aber durchaus, glaube ich, gibt es eine Menge Leute, die nicht multitasking, aber effizient zwischen dem einen und dem anderen Thema wechseln können.
Ja.
Natürlich kann man sagen, jetzt lauf nochmal eine Runde spazieren und lass es mal sacken. Aber wenn er halt danach einen Termin hat, dann hat er dich vergessen. Und wenn er abends dann joggen geht, dann kann er eben abends drüber nachdenken. Insofern wäre es natürlich perfekt, aber es ist nicht immer möglich. Und ich glaube auch, dass die Coachings, die jetzt vormittags, mittags stattfinden, trotzdem erfolgreich sein können.
Auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass ich sage nur, ne, dass man da sozusagen, also dass es nicht erfolgreich ist, das war überhaupt nicht die Idee, sondern wie kann man sozusagen auf die besonderen Bedingungen eingehen und es so gut wie möglich machen. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich erlebe es häufig als sehr hilfreich und das kommt sogar auch relativ häufig von Führungskräften, wenn die das sehr ernst nehmen und ein tatsächliches Anliegen haben, dass sie sagen, ich würde gern zu Ihnen kommen und ich würde gerne erstmal einen halben Tag am Stück arbeiten. Und ich erlebe das als sehr hilfreich. Also wenn man dann am Anfang gut in die Tiefe kommt, schnell Bindung und Beziehung auch nochmal auf verschiedenen Ebenen besser aufgleisen kann, als wenn man sich eine Stunde online sieht oder sowas. Und wenn man dann diese Tiefe am Anfang gehabt hat und auch die Person und das Thema relativ umfassend einmal erfassen, besprechen, connecten konnte, dann ist es viel besser danach oder viel leichter danach, auch in einer gewissen Tiefe in den Einzelsitzungen online weiterzuarbeiten.
Ja, also ich stehe dazu, wenn ich die Wahl habe, ist mir persönlich besser, aber nicht aber, sondern und gleichzeitig habe ich ja durch Corona, wie wahrscheinlich viele von euch Hörern auch gelernt, dass man auch online extrem emotionale, tiefe Gespräche, Coachings, Therapie-Settings durchführen kann. Insofern, da geht beides, aber ich finde es immer auch schön, wenn man, vielleicht ist das noch alte Schule, dass man dann zumindest das erste Mal noch irgendwie sich sieht. Aber auch da ist dann eine Frage, da ich eher international arbeite. Vor Corona war es klar, dass wir für 2 Tage nach Detroit oder Tokio oder Sao Paulo fliegen. Und heute überlegt man eben auch, kann man sich die Reisekosten denn nicht auch sparen. Den anderen Teil, den du angesprochen hattest, war die Länge und die Dauer. Also wenn ich jetzt an die klassischen Coachings denke, wo ja auch die ganzen Verbände, über die ich oder wir zertifiziert sind, ja auch Vorgaben haben mit 45 Minuten, 50 oder nur 40. Also die wenigsten sagen, du darfst länger als eine Stunde coachen für ein Setting. Und das ist normalerweise, also in einem klassischen Ding, du kommst zu mir, sagst, ey, ich möchte die Entscheidung treffen, dann habe ich es noch nie geschafft, die Entscheidung nicht innerhalb einer Stunde herbeizuführen, in dem Coaching, das abzuschließen. Dennoch habe ich bei Führungskräfte-Coachings oft, dass wir dann 2, 2,5 oder 3 Stunden einplanen. Nicht, weil ich dann versuche, mehr abzurechnen, sondern weil wirklich viele Themen zusammenkommen, die erstmal strukturiert werden. Und dann hat man es auch oft so ein Sparring. Dann sagt er nicht, oh, ich möchte die Entscheidung treffen, nehme ich jetzt den Müller oder den Meier, den ich jetzt befördere, sondern erzählt erstmal, wie ist es in meinem Team gerade? Was gibt es denn da für Dinge, bis ich das Team erstmal kennengelernt habe, also durch die Erzählungen oder auch die Strukturen, wen er berichtet, was da die Besonderheiten sind und was die Konzernzentrale im Ausland wieder für politische Besonderheiten hat. Also das kommt da nochmal stärker mit hinzu und das ist für mich jetzt kein Zeitschinden, sondern wirklich ein Verstehen des Systems und da kommen eben verschiedene Themen zusammen. Und je weiter oben in der Hierarchie ich arbeite, ist es eben auch oft, dass man so einen Sparringspartner sich wünscht. Denn wenn du jetzt, ohne es abwerten zu wollen, aber keine Ahnung, in einem großen Callcenter arbeitest mit 100 Kollegen, dann hast du in der Kaffeepause oder Frühstückspause hast du halt eben 100 Kollegen, mit denen du dich über den blöden Kunden, den blöden Chef, die blöde Technik oder irgendwas beschweren kannst. So, wenn du aber nur noch auf einer Ebene bist, wo du vielleicht 2, 3 auf deiner Hierarchiestufe hast, dann zu sagen, oh, ich bin mir unsicher, ob ich da die richtige Entscheidung getroffen habe mit dem Mitarbeiter etc., machst du oft nicht, weil du halt dann denkst, du zeigst Schwäche und haben die anderen was gegen dich in der Hand. Und selbst wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis hast, die sind ja auch getaktet. Da rufst du schlecht mal an, sagst, komm, wir beim Kaffee trinken gehen, ich möchte mal kurz mich auskotzen über die blöde Entscheidung unseres Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, das nimmt dann auch zu. Arbeitet eh viel zu viel, kommt nach Hause und Partnerin hat dann auch keine Lust, sich nach einem 14-Stunden-Arbeitstag noch 2 Stunden anzuhören, wie alles gewesen ist. Also das ist auch nochmal ein Punkt, der da hinzukommt.
Da würde ich gerne noch einen hinzufügen. Und zwar, wenn du sagst Sparringspartner, je höher du bist in der Hierarchie, wissen wir auch aus Studien mittlerweile, ne, desto weniger Feedback bekommst du, desto weniger ehrliches Feedback, weil die Leute umso abhängiger sind von dir. Das heißt, ich finde auch eine Aufgabe im Führungskräftecoaching, muss man natürlich absprechen, aber ist auch die Frage nach einem ehrlichen Feedback. Und natürlich arbeitet man nicht mit im Unternehmen, ne? Also man ist da natürlich begrenzt, man kann nur bei gewissen Bereichen Feedback geben oder so zu überlegen, welche Signale geben mir denn ehrliches Feedback, wo finde ich die?
Und da mag ich mal kurz eine Brücke schlagen zu einer anderen Podcast-Folge, wo wir ja auch darüber gesprochen haben mit Vertrauen oder Geheimnisträger, wo du etwas im Nachhinein gezuckt hattest, sagst, oh, in der Psychotherapie ist Geheimnisträgerei ganz schlecht und ich sehe es als ein absolutes Kompliment, wenn dann ein Klient mir irgendwas Geheimes oder sowas erzählt. Das kommt ja auch mit dazu. Und wenn ich halt dann wirklich es schaffe, diese Geheimnisse zu behalten, was heißt wirklich schaffe, das ist mein Anspruch, sonst wäre ich ja ein bisschen mehr raus, sofort aus dem Auftrag, aber dann verschiedene Ebenen kenne, dann kann ich natürlich, ohne Geheimnisse auszuplaudern, habe ich ja was gehört. und kann dann durch Fragen einfach gucken, wie derjenige darauf reagiert. Und das ist etwas, was auch wirklich viele meiner Kunden dann schätzen. Ich habe noch nie irgendein Geheimnis dann ausgeplaudert im Unternehmen. Aber gleichzeitig wächst natürlich der Nutzen fürs Unternehmen von einem Berater, der sich eben auch im Unternehmen gut auskennt, der eben dann auch genau nochmal weiß, wenn er eben die Tochtergesellschaft auch beraten hat oder die Muttergesellschaft, dann weiß er, ach interessant, zirkuläre Frage, was glauben Sie, würde jetzt der CEO im Headquarter dazu sagen oder jetzt mal an den Mitarbeiter gedacht, in der Situation, welche Auswirkungen hätte das? Und da muss ich gar nicht sagen, dass ich ein Feedback geben darf, oh, ich glaube, Sie haben da jetzt schlecht geführt, sondern einfach durch eine Frage, welche Auswirkungen hätte das? Und je besser ich da ein Unternehmen kenne, desto gezielter kann ich die Fragen stellen und kann eben dann auch Erkenntnisse hervorrufen, die natürlich mehr bringen als ein Feedback. Wenn ich sage, Mensch, Sie sind aber ziemlich direkt, dann sagt er, jo, weiß ich. Oder nee, finde ich nicht, aber gut, wenn der Schlag ist meint, dann ist es halt so. Aber wenn er eben selber auf die Spur kommt, ist natürlich die Wirkung viel, viel größer.
Absolut, ne? Und auch Techniken einzusetzen. Also wenn wir mal, ich weiß nicht, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Ich will gerade noch was, weil ich nicht weiß, ob es verwirrend ist mit der Geheimnisträgerrolle. Also wo wir gemerkt haben, dass wir vielleicht auch Worte aus unseren unterschiedlichen Kontexten anders verstehen. Geheimnisträgerrolle in der Psychotherapie ist häufig, wenn du mit zwei verschiedenen Parteien arbeitest und eine erzählt dir ein Geheimnis, das du der anderen nicht erzählen darfst. Aber eigentlich musst du zu beiden Parteien ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Und dann
das ist natürlich Käse, klar.
Genau, ne? Und das heißt, das Gefährliche oder wo ich dann gezuckt habe, ist Geheimnisträgerrolle, hat ein ganz hohes Risiko von Verstrickung. Und da halt drauf zu achten, und da hatten wir dann letztens nochmal drüber gesprochen, ja, ne? Kann man damit umgehen.
Würde ich in der Mediation zum Beispiel nie machen. Also gibt es ja, ja auch Kollegen, die sagen, die machen erst ein Gespräch mit der einen Person, dann mit der anderen. Mhm. Aber da kommen ja genau die Sachen, aber sagen sie meinem Partner bloß nicht, dass ich eine Affäre habe. Und trotzdem genau. ist das Wissen ja in meinem Kopf. Und deswegen mache ich solche Sachen da nicht, sondern sage, nee, wir sprechen zu dritt von Anfang bis Ende, ja, und los geht's. Das ist für mich aber was anderes, als jetzt, ja, das wird ein Geheimnis im Führungskontext.
Genau, also deswegen, damit es hier keine Verwirrung gibt, das hatte ich gemeint. Du hast es jetzt nochmal ausdifferenziert. Und jetzt wollte ich nochmal einsteigen. Wo sind wir gewesen, Timo? Wo habe ich gesagt, jetzt gehe ich nochmal auf die Geheimnisträgerrolle ein. Genau. Und das heißt, wir werden ja so ein bisschen, ich sag mal, wenn man es auf die Geschichte macht, mache ich was Direktes, mache ich ein zum Beispiel geleitetes Entdecken. Und ich wollte eine Methode vorstellen, die ich oft mache, wenn es auch so darum geht, wie bin ich im Kontakt und in der Interaktion. Das ist eine Impact-Technik, findet man auch in der Impact-Box. Und es ist die erste Impact-Technik, die ich kennengelernt habe, und es ist eine meiner absoluten Lieblingstechniken. Ich finde die total super. Und zwar, man nimmt ein Blatt Papier. Und man darf nicht mehr sprechen. Alle Kommunikation und Interaktion findet nur noch auf dem Blatt Papier statt. Und dann mein Klient sucht sich ein Symbol, keine Ahnung, ein rotes Dreieck oder kann auch eine Blume sein, völlig egal.
Ich dachte, du zerknüllst es und wirfst deinem Klienten an den Kopf, wenn er schlechtes Führungsfeedback bekommen hat.
Nee.
Okay.
Solche Methoden gibt es auch. Aber hier malen wir tatsächlich und jeder sucht sich ein Symbol aus, bei dem er bleibt. Und dann malen wir immer abwechselnd das Symbol aufs Blatt Papier. Wir können so groß oder so klein malen, wie wir wollen. Wir können hinmalen, wo wir wollen. Wir dürfen auch über andere Symbole drüber malen. Und es ist total spannend und interessant, wie sehr sich das Interaktionsverhalten zeigt. Man kann das mal ausprobieren, dieses ein Symbol malen, und man wird merken, das Symbol, was der andere gemalt hat, das beeinflusst einen. Das ruft eine Emotion vor. Man denkt, es ist viel zu groß oder ist total schön, wie er das dahin gemalt hat oder wie auch immer. Und es beeinflusst, wie man selber malt, das nächste Symbol. Und das beeinflusst mein Gegenüber wieder. Und da merkt man, wie Interaktion in so ganz kleinen, feinen Ausjustierungen und so, ne, ich sage immer, wie bei so einem Newtonschen Kugelstoßpendel, ne, die eine Kugel fängt an und dann tak, 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 daraus entwickelt sich was. Und es sind ganz viele kleine Impulse, die eine Bindung und Beziehung entstehen lassen. Und wie das entsteht, ich habe noch nie Bilder gesehen, die sich geglichen haben. Es ist immer hochindividuell, was zwischen zwei Menschen entsteht. Und mit dieser Methode kriegt man den Interaktionsstil sehr, sehr gut auf den Punkt, sehr nachvollziehbar. Man kann dann gucken, warum haben sie hier so gemalt? Ist das was Typisches? Was löst das in anderen Menschen aus?
Oder was Pathologisches?
Oder was Pathologisches, genau. Wobei wir ja von der Pathologie begriffen, naja. Aber auf jeden Fall können wir hier auch solche Sachen sichtbar machen und auch auf Sachen kommen, wo wir vielleicht nicht drauf kommen, wenn der Klient nur berichtet. Wenn er sagt, ich weiß gar nicht, woher diese Kritik kommt oder warum meine Mitarbeiter mich so dominant finden. Ich erlebe mich gar nicht so. Und da können wir es auch in eine Methode rausarbeiten.
Schön. Ergänzend zu deiner Methode, die du gerade besprochen hast, die ich echt schön finde, was ich auch gerne mache in Trainings, um Kommunikation zu zeigen. Das ist einmal eine ganz, ganz einfache, also was du sehen, Blatt Papier, machst ein Loch rein, guckst durch und sagst, das ist das, was du von der Welt siehst, aber nicht, wie die Welt ist. Und was es Malen angeht, wenn man so Zweierübungen macht und du beschreibst mir etwas, also dann du malst ein Bild und beschreibst es.
Ja.
Und ich male dann das, die Beschreibung, aber wie ich es natürlich in meiner Interpretation gemacht habe, und dann die Unterschiede zu erkennen, wo man natürlich sagen kann, oh stimmt, hätte ich dir sagen sollen, dass der Schrank an der Wand angebohrt ist und gar keine Füße hat, war mir ja klar. Oder der andere hatte wieder reininterpretiert, dass ein Schrank auf jeden Fall immer dunkelbraune Holzwände haben muss. Das finde ich auch sehr spannend, um so die eigene Färbung und Prägung mit reinzubringen, was jetzt weniger im direkten Führungskräfte-Coaching hilft, aber um so ein übergreifendes Verständnis zu bekommen, wie viel, ob als Filter oder ich mag die Metapher mit so einer Sonnenbrille, wenn wir jetzt beide mit einer grünen und ich natürlich mit einer orangenen Sonnenbrille auf einen weißen Würfel gucken, dann sagst du im Inbrunst der Überzeugung, der Würfel ist grün, ich sage, der ist orange, wir beide haben Unrecht. Aber erstmal zu checken, dass aufgrund der orangenen Farbe meiner Sonnenbrille erlebe ich den Würfel als orange. Er könnte, ich weiß nicht, welche Farbe ursprünglich hat. Und selbst wenn wir die Sonnenbrille abziehen, wissen wir nicht, wenn wir das Weiß abkratzen, welche Farbe unten drunter ist. Und das sind halt viele so kleine Techniken, um einfach in der Kommunikation, ich finde, ob es jetzt Führung ist oder das kann man auch mit Kindern an der Schule machen, einfach zu erleben, dass halt nicht meine Welt, nicht meine Sicht die einzig richtige ist. Ja. Womit wir wiederum bei der Haltung und dem Konstruktivismus wären.
Absolut. Es gibt noch eine schöne Technik. Also mir fallen noch zwei Sachen ein. Das eine ist so zu gucken, ne, wie ist das gefärbt, was macht das aus? Und es gibt so einen schönen Cartoon. Da ist ein Nashorn und das ist ein Maler. Und der malt an so einer Leinwand, malt eine Landschaft. Und weil er ja Nashorn ist, ist dann halt immer diese Nase, weil die sieht es halt immer. Egal welches Bild er malt, immer ist diese Nase mit drauf. Ne? Und dann steht irgendwie unten drunter, wir sehen die Welt nicht so oder wir malen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind letzten Endes. Das finde ich ganz witzig und ganz
zutreffend. Jetzt werden meine Absolventen denken, das sei abgesprochen und gekauft, dass du jetzt genau das Bild nimmst. Weil das haben wir bei uns im ersten Modul der Coaching-Ausbildung. Ich kann es dir eigentlich mal schicken. Ich finde das echt, echt süß und das sagt eben auch ganz viel aus. Ja.
Super. Dann noch eine Technik mit Malen, die vielleicht häufige Führungsthemen betrifft. Und zwar lasse ich zum Beispiel, ne, zwei Leute sollen ein Bild malen. Ich sage denen, was die malen sollen. Und die dürfen zusammen nur einen Stift anfassen. Die führen gemeinsam einen Stift. Und dann sage ich so, jetzt malt ein Haus, malt eine Blume. Und hier ist natürlich dann das Thema, wer geht in die Führung? Was passiert mit mir, wenn jemand die Führung übernimmt? Also dieses Thema kann man da sehr, sehr fein spüren. Und das kann man natürlich auch zwischen Kollegen, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter machen, wenn es okay ist und die sich beide darauf einlassen. Ganz heikel wird es, wenn man dieses Bild malen lässt und dann zum Schluss, wenn man so auf die Spitze treiben will, sage ich immer, so und jetzt signieren Sie es. Und die dürfen ja nicht sprechen. Ne, dann kommt noch so die Frage, was schreiben wir, welchen Namen schreiben wir zuerst etc. Und müssen beide permanent die Hand am gleichen Stift haben. Ist auch noch eine sehr schöne Methode.
Mhm. Klasse.
Timo, das Thema ist, glaube ich, riesengroß. Genau.
Genau.
Riesengroß. Gibt es von dir aus noch was, was du in dieser Folge, ich vermute fast, wir werden noch eine dazu machen. Was ist für dich jetzt hier noch wichtig?
Ich würde... Da hat man jetzt wieder den Coach und Therapeuten perfekt durchgehört. Ich würde gerne noch einen Punkt, zwei Punkte ergänzen. Das eine ist die große Frage, muss man als Führungskräftecoach vorher Führungskraft gewesen sein?
Ja.
Und da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, also wenn ich selber Führungskraft gewesen ist, der wird ja gar nicht ernst genommen, der weiß ja gar nicht, wie das ist an der Spitze der Pyramide. Und dann gibt es die anderen, die sagen, dass das Modell spätestens beim Bestatter an seine Grenzen stößt, dass man alles schon mal erlebt haben muss, was man macht. Ich möchte da keine klare Aussage zu treffen, sondern dass es beide Varianten gibt. Ich glaube, dass der, wenn man Führungskraft gewesen ist selber, dass man es leichter hat, reinzukommen, weil einfach die Akzeptanz, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Personalleiter und habe halt 10 Coaching-Profile und drei davon waren selber Führungskraft oder Unternehmer oder Geschäftsführer und die anderen eben nicht, dann ist das sicherlich ein Pluspunkt. Mhm. Gleichzeitig ist es ähnlich wie bei so einer Verbandszertifizierung. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, aber es ist kein Freibrief, dass man jetzt auf jeden Fall die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also es gibt sicherlich Ex-Führungskräfte, die nicht so gute Coaches sind und Coaches, die nie geführt haben, trotzdem gut coachen können, weil ja es nicht darum geht, dass man dem anderen Führung beibringt, sondern dass man die Person coacht. Mhm. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn es dann in diesem, und oft geht es ja einher mit einer Beratung. Also ich meine nicht im Coaching-Prozess, weil da trenne ich sehr klar, Coaching und Beratung, aber oft ist es dann, dass man dann irgendwie einen Strategie-Workshop moderiert und einen Change-Prozess oder sowas noch mit begleitet. Und ich glaube, da hilft es dann schon enorm, wenn man das selber auch schon mal aus einer anderen Perspektive miterlebt hat. Würde ich aber nicht als Ausschlusskriterium sehen.
Also ich kann das nur bestätigen und ich habe selber, also du hast glaube ich eine ganz andere oder ganz sicher eine ganz andere Erfahrung als Führungskraft als ich. Ich war im Vorstand von einer Kita mit 2 Häusern. Ich war da relativ jung natürlich, meine Kinder waren ganz klein und ich glaube wir hatten so 13 Mitarbeiter und ich war für Personalentwicklung und Strategie vor allem zuständig und ich muss sagen, dass mich das sehr, sehr geerdet hat. Und ich da gelernt habe, was ist realistisch, ne? Was ist Elfenbeinturm, was ist realistisch, wie laufen Prozesse ab, wie diffizil geht das vonstatten. Und ich habe da enorm viel gelernt. Ja, es hat mir sehr, also bis heute hilft mir das in ganz vielen Bereichen weiter, nicht nur im Führungskräfte-Coaching, ne? Auch wenn Leute kommen und es gibt Konflikte zwischen verschiedenen Ebenen, ob das als Führungskraft ist, ob das als Mitarbeiter ist, viel realistischer einschätzen zu können, was in einer Organisation möglich ist, welche Hürden es da gibt und dann nicht so einen naiven Blick, drauf zu haben.
Mhm. Als du ja sagtest, geerdet, da möchte ich noch meine Lanze brechen für eine Kundengruppe, die ich mal, oder eine Gruppe von Führungskräften, die ich lange begleitet habe, wo ich ja selber aus dem Bereich kam, wo halt die meisten studiert hatten und man eben, also so schwer von Stahlgeruch in der Branche.
Mhm.
Und ich finde es immer spannend, wenn ich dann so ein erstes Auftragsklärungsgespräch habe mit einer neuen Firmenkunden, die dann immer sagen, Herr Schlage, Sie müssen wissen, also unsere Branche ist wirklich komplett anders als alle anderen.
Mhm.
Und am Anfang habe ich mir immer widersprochen und gesagt, dass Führung Führung ist, Menschen Menschen, Konflikt Konflikt. Mhm. Ja, verstehe ich, aber uns ist wirklich immer ganz anders. Und mittlerweile haben wir alle Branchen beraten und dann brauche ich die Diskussion nicht mehr zu führen. Aber das war auch schon bestimmt 10 Jahre her. Da habe ich eine Branche begleitet, die ich vorher überhaupt nicht kannte.
Mhm.
Und zwar ging das also auch um Herstellung und alles, aber eben auch um den Betrieb von Spielhallen.
Mhm.
Wo du jetzt klassischerweise nicht Akademiker hast, sondern einfache, bodenständige, ganz, ganz tolle Menschen. Und ich bin dann eben einen Tag mitgefahren mit einem, der halt diese eine gewisse Anzahl von Hallen geleitet hat. Und was ich da gelernt habe in den Jahren danach, also man denkt ja immer, der Kunde lernt von einem, weil Timo mit seiner großen Weisheit jetzt Führung philosophiert. Die haben hoffentlich alles mitgenommen, keine Frage. Aber was ich da gelernt habe, mit welcher Empathie und welcher Kreativität und mit welcher tollen inneren Zustand, die mit wirklich krassen Konflikten umgehen. Also ich meine, als Führungskraft in einem Konzernbüro unter Akademikern hast du einen Konflikt, wenn jetzt der Mensch Samstag arbeiten soll, der will er eigentlich nicht. Aber was du halt da noch an emotionalen Dingern hast, weil der eine vielleicht mit einer Spielsucht oder der nächste mit Alkohol oder mit auch privaten Themen, die noch irgendwie hochkommen bei den Leuten. Also was ich da, das war echt Demut. Also wie die rangegangen sind mit so richtig, ohne 1000 Führungskräftetrainings, ohne irgendwelche Sachen, aber einfach machen und eben mit viel Herz und viel Lebenserfahrung. Insofern ist das, finde ich, auch immer so eine Wechselwirkung zwischen Führungskraft oder mein Klient, muss nicht mit einer Führungskraft sein, die man coacht im Firmenkontext, und eben Coach, was man da lernen, aber auch reflektieren, spiegeln und weitergeben kann. Und es gab diverse Male, wo nicht nur nach dem Coaching der Klient drüber nachgedacht hat, sondern ich auch. Mhm. Und ich dachte, wow, was für ein toller Mensch.
Also das passiert bei mir ganz, ganz häufig, dass ich total dankbar bin, wie viel ich in meiner Berufstätigkeit von anderen Menschen lernen kann, wie viel ich andere Menschen bewundere, wie die das hinkriegen. Und wir kommen ja wirklich aus ganz verschiedenen Ecken und treffen uns jetzt so in der Mitte, wo wir angefangen haben, wie wir uns entwickelt haben in unseren Tätigkeiten, in unseren Ausbildungen. Und ich habe ja angefangen, vor allem im sozialen Bereich. Und ich habe schon das Gefühl, dass es in unterschiedlichen Branchen wirklich, man stark auch die Werte und die Strukturen verstehen muss. Ich komme aus einem Bereich sehr sozial, vor allem Frauen, ne? Kitas zum Beispiel. Auch, ich sage immer, die Qualität einer Kita bestimmt sich durch die Qualität von Beziehungen. Ne? Also da muss man auf der Beziehungsebene, muss es stimmen, weil die Kinder spüren das zum Beispiel. Es gibt ganz andere Branchen. Ich sage jetzt mal, wenn man nur Außendienstmitarbeiter hat, ob die sich jetzt mögen oder nicht, ist viel weniger wichtig. Was die von sich persönlich preisgeben, ist auch viel weniger wichtig. So, ja. Oder vielleicht gar nicht gewünscht. Und ich erlebe schon, dass die unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Werten und Strukturen, dass das manchmal Welten sind. Ne? Also wenn ich jetzt in der Finanzbranche bin oder sowas, stelle ich mich auf was ganz anderes ein und gleise viele Sachen auch ganz anders auf, als wenn ich in einer anderen Branche unterwegs bin.
Also ich stimme dir in Teilen zu, weil ich habe auch zwei Kinder und weiß, wie empathisch sie sind und wie die ihre Kita-Ansprechpartnerin geliebt haben. Und mein Sohn hat allererstes auf sie zugerannt und wollte nur auf ihrem Schoß sitzen und alle anderen Kinder weggeschubst, weil das ja seine Lieblingsteuerin war. Also was die spürt, ist unglaublich. Aber auch jetzt Außendienst oder Finanzbranche. Klar gibt es da so ein gewisses Klischee der Finanzvertriebler von vor 20 Jahren. Und gleichzeitig ist das aber auch ein großer Unterschied, ob ich die Einzelkämpfer habe, die NIO ist in Urlaub, dann kann ich mir gleich mal gucken, ob ich bei ihr ans Telefon gehen kann, bei Kunden abgreifen kann. Also sie ist wirklich gegeneinander, wer ist der Beste, viele Alphas, wer macht den besten Umsatz und kriegt die goldene Nadel an der Weihnachtsfeier, versus wir sind ein Team. Und ich finde, bei so einer dezentralen Organisation, ob es jetzt ein Außendienst ist oder anderen, ist die Teambeziehung und das Wir-Gefühl und der Purpose und diese gemeinsame Vision, die man hat, extrem wichtig. Und natürlich sind da die Auswirkungen nicht so schlimm, weil es eben dann eben nicht die Kinder sind, die es da eben dann trifft. Aber das möchte ich also nicht unterschätzen, wie wichtig da auch ist, ein Miteinander zu haben und nicht ein Gegeneinander.
Ah, vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge, ne? Weil wenn ich so Emotionskultur in Unternehmen mache ich ja viel. Und dass wir dann auch gucken, ne, was ist eine gute Emotionskultur, wie viel Öffnung ist hierfür sinnvoll, wofür brauchen wir das etc. Und wie unterscheiden sich Branchen, das wäre auch nochmal spannend. Für heute aber, wollen wir es so stehen lassen?
Geschlossene Frage kann ich nur mit Ja beantworten. Ich danke dir für den tollen Austausch, den Input und ich danke euch fürs Zuhören.